Radio Free FM auf der 102,6 MHz in Ulm hört ihr und am Donnerstag gibt es alle vier Wochen um 17 Uhr die Sendung eine Stunde mit und da weiß der geneigte Hörer selbstverständlich für euch am Mikrofon Frank Rieddorf und selbstverständlich haben wir wie immer einen Gast. Jetzt haben wir schon wieder einen Gast von der Hochschule Neu-Ulm, nachdem wir bislang die Hochschule Neu-Ulm etwas vernachlässigt haben. Jetzt zweimal hintereinander nach dem Professor Petzmann begrüße ich jetzt sehr herzlich den Herrn Professor Dr. Thomas Bayer von der Fakultät der Wirtschaftswissenschaften. Herzlich willkommen.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Sie waren ja noch nicht bei uns bei Radio Free FM. Darum würde ich mal vorschlagen, stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor mit Ihrem Werdegang, was Sie alles gemacht haben, bevor Sie dann den Ruf an die Hochschule Neu-Ulm erhalten haben.
Gerne. Ich bin vor nahezu 10 Jahren, neun Jahren und einige Monate, zum ersten Mal an die Hochschule Neu-Ulm gekommen und auch berufen worden. Als Professor für International Management und Leadership. Und ich habe davor über 20 Jahre in der Industrie gearbeitet. Ich würde mich also sehr stark als Praktiker bezeichnen. Ich komme also gar nicht so sehr aus dem akademischen Hintergrund, sondern habe sehr viel internationale Geschäftsverantwortung gehabt. Kann ich gerne auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und bin mit dieser internationalen Geschäftsverantwortung an die Hochschule Neu-Ulm gekommen. Ursprünglich studiert, fangen wir mal da an, habe ich eigentlich Geowissenschaften und Informatik. Das heißt, ich habe in den 80er Jahren studiert, wie kann man mit Geoinformationssystemen und entsprechenden Systemen, wie kann man da Navigationssysteme aufbauen. In den 90er Jahren, 80er Jahren war das Thema Mobilfunk ein ganz wichtiges Thema, was damals ganz stark wirtschaftliche Entwicklung getrieben hat. Das waren so meine Anfänge
Also Sie hatten dann die Geowissenschaften, hatten Sie begonnen damit zu studieren, haben das aber dann nicht weiterverfolgt, dann kam die Informatik noch mit dazu, mit rein oder danach?
Nein, ich habe Geowissenschaften und Informatik studiert und abgeschlossen. Okay. Ich habe auch promoviert an der Ludwig-Maximilians-Universität in München im Bereich Geowissenschaften, damals auch zusammen mit der deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen. Das heißt, ich habe mich sehr stark mit dem Thema Signalauswertung, Satellitenbilddaten beschäftigt, alles, was mit Geoinformationssystemen zu tun hat, und bin über diese Tätigkeit bin ich dann auch in entsprechende Firmen eingestiegen, die im internationalen Bereich Geoinformationsservices angeboten haben, Geoinformationssysteme angeboten haben. Und ich bin von daher sehr stark und sehr früh in den Bereich internationale Tätigkeiten gelangt.
Was waren das für Firmen? Kennt man die? Oder?
Das war eine kleine Beratungsfirma in der Nähe von München. Die kennt man eher weniger, mit 25 Mitarbeitern, die sie im Augenblick haben. Ich habe die mit aufgebaut. Ich war Mitarbeiter Nummer 2. Und habe die dann in den 90er Jahren mit aufgebaut, auch eine internationale Trainingsabteilung mit aufgebaut, eine internationale Beratungsabteilung mit aufgebaut. Von dieser Firma, die existiert heute noch, bin ich dann zu einem großen Computerkonzern gegangen. Ende der 90er Jahre bin ich dann zu einem Computerkonzern Sun Microsystems gegangen, großer internationaler Computerkonzern. Und war dort für 9 Jahre erstmal für Deutschland und Österreich zuständig, für das Beratungsgeschäft, und habe dann nach Dubai gewechselt, habe dann 3 Jahre in Dubai gelebt und habe für diese Firma dann das Geschäft dort in einem Servicebereich im Bereich Training und Education und Consulting im Bereich Mittlerer Osten, Afrika und Osteuropa mit aufgebaut.
Also wie sich für die Hochschulkarriere gehört, eine sehr praktische Laufbahn, wie die allermeisten ihrer Kollegen, ne, gehabt.
Genau, ich bin ein Praktiker, eine sehr praktische Laufbahn. Und daher hat mich dann irgendwann, als ich 2009, glaube ich, war es, eine Anzeige gesehen habe, dass die Hochschule Neu-Ulm einen Professor für International Management und Leadership sucht. Und das habe ich sehr, sehr viel gemacht über 20 Jahre, habe mich da beworben und lehre seither an der Hochschule Neu-Ulm die Fächer Leadership, International Management, aber auch Organisationsthemen, sehr viele internationale Themen. Und weil ich eben in meiner Vergangenheit seit Anfang der 90er Jahre beruflich immer wieder in Afrika unterwegs war und auch für afrikanische Themen zuständig war, habe ich dann mich auch begonnen zu engagieren in dem, was damals das Afrika-Zentrum war. Mhm. An der Hochschule Neu-Ulm hieß es damals Afrika-Zentrum. Das war so eine Bündelung von eine lose Organisationsform, die alle Projekte, die wir von seitens der Hochschule Neu-Ulm irgendwie mit Afrika zusammen machen, vereint hat.
Da knüpfen wir ja nahtlos an die letzte Sendung an, weil wir hatten ja Ihren Kollegen, den Herrn Petzmann, vor 4 Wochen da gehabt. Der hat ja uns schon ein bisschen was über das Afrika-Institut erzählt. Fangen wir vielleicht mal ganz allgemein an mit ein paar Gedanken zur Entwicklungshilfe grundsätzlich. Was steckt da dahinter? Was haben wir davon? Machen das nur die guten Menschen? Kann man Ihnen vielleicht jetzt von der Vita nicht unterstellen, weil Sie ja eher aus dem klassischen Consulting und Business kommen. Da spielen wahrscheinlich andere Gedanken eine Rolle, oder tue ich Ihnen da Unrecht?
Beides. Ich würde sagen, da spielt beides eine Rolle. Sie sprechen aber einen ganz kritischen Punkt an. Entwicklungshilfe ist etwas, was in der klassischen Form zunehmend kritisch gesehen wird, selbst auch von unserem Entwicklungshilfeminister. Wenn Sie so Dokumente anschauen wie den Marshallplan für Afrika und diese Themen, dann ist klar geworden, dass wir gerade in Europa und auch von Deutschland aus gesehen haben, dass viele Entwicklungshilfeprojekte und Entwicklungshilfegelder, die über die Jahrzehnte nach Afrika geflossen sind, nicht immer den nachhaltigen Erfolg erzielt haben, der eigentlich damit beabsichtigt war von Anfang an. Das heißt, viele Entwicklungshilfegelder haben Projekte losgetreten, die dann gelaufen sind, solange sie betreut worden sind, aber sehr häufig auch durchaus nach dem Ende der Projektphase dann auch keine weiteren nachhaltigen Erfolg erzielt haben. Und da steuert Entwicklungshilfepolitik zunehmend um und sagt, Entwicklungsprojekte müssen auf Augenhöhe passieren, Entwicklungsprojekte müssen vor allen Dingen passieren mit Verteilung gleicher Verantwortlichkeiten auf beiden Seiten, sowohl auf der gebenden Seite als auch auf der empfangenden Seite, mit entsprechenden Verantwortlichkeiten, um sicherzustellen, dass da eine nachhaltige Entwicklung in Gang kommt.
Das heißt, man hat im Prinzip im Nachklang, kann man jetzt sagen, ein bisschen den Fehler gemacht, was natürlich auch klar ist, dass man das sehr aus der europäischen Sichtweise gesehen hat und geguckt hat, wie gehen wir da hin und helfen konkret vor Ort. Und die Nachhaltigkeit ist jetzt irgendwie nicht unbedingt ein Modewort, aber diese Bedeutung, die ist jetzt erst in den letzten Jahren so groß geworden, ne?
Die Nachhaltigkeit ist, also Nachhaltigkeit von Investment ist natürlich schon immer ein wichtiger Punkt gewesen, nur war es nicht immer unbedingt im Bereich Entwicklungshilfe so, dass man die Nachhaltigkeit von Projekten auch im Beginn der Entwicklungshilfe auch wirklich getrackt hat, sondern man hat eigentlich Geld in die Hand genommen und hat damit auch viel Gutes bewirkt in vielen afrikanischen Staaten, aber es ist ja heute auch bekannt, auch von Forschern, die vom afrikanischen Kontinent kommen, dass ein nicht unerheblicher Teil der internationalen Entwicklungshilfe, die nach Afrika geflossen ist, auch dazu geführt hat, Systeme und Korruption vor Ort und die nicht effiziente Nutzung von Ressourcen auch zu stabilisieren.
Jetzt kann man ja auch noch sagen, warum engagiert sich die Hochschule in Neu-Ulm in Afrika? Warum machen sie nicht die ganze Mühe und Arbeit für Startups aus Neu-Ulm, das sie natürlich auch machen, aber warum gerade in Afrika? Was haben wir davon? Oder kann man so nicht fragen?
Sehr guter Punkt. Was haben wir davon? Wir haben auch sehr viel davon, weil wir natürlich wir haben gerade zum Beispiel im letzten Jahr ist von der Hochschule Neu-Ulm, von Studierenden, Absolventen der Hochschule Neu-Ulm, ein Startup gegründet worden, das sowohl hier in Deutschland Dienstleistungen und Produkte anbietet. Das ist im erneuerbaren Energienbereich, im Smart Home System Bereich, als auch in Kenia. Das heißt, durch dieses Engagement in Afrika verändern wir ja auch das Bild, das unsere Studierenden an der Hochschule von dem afrikanischen Kontinent haben. Und wenn ich mit Studierenden dahin gehe, dann merke ich immer wieder, dass es viele gibt, die mit dem afrikanischen Kontinent noch nie in Berührung waren, noch nie irgendwo ein Land auf dem afrikanischen Kontinent selbst besucht haben oder nur extrem wenige. und deswegen mit sehr einseitigen Bildern häufig kommen. Das heißt, wir tragen durch diese Projekte, die wir machen und durch die Möglichkeit, die wir Studierenden bieten, in diesem Rahmen dieser Projekte auch nach Afrika zu gehen für eine Exkursion oder für eine Abschlussarbeit, dort ihre Feldforschung zu machen, auch damit dazu bei, dass das Afrika-Bild bei unseren Studierenden differenzierter wird.
Aber spielt da nicht auch der Gedanke eine Rolle, neue Märkte zu erschließen? Wenn man jetzt beispielsweise an Großmächte wie China oder Indien denkt, da ist ja nicht nur so diese Selbstlosigkeit Triebfeder, sondern man schafft sich ja auch Absatzmärkte, oder? Kann man aus wirtschaftlicher Sicht durchaus so sehen.
Natürlich. Es geht ganz stark darum, Afrika ist einer der afrikanische Kontinent und viele Volkswirtschaften in Afrika sind diejenigen, die über die letzten 10 Jahre mit die größten und über Jahre hinweg stabilsten Wachstumsraten aufweisen. Das heißt, es gibt jede Menge Länder auf dem afrikanischen Kontinent, die in Bezug auf ihre Wachstumsraten andere Länder in anderen Weltregionen hinter sich gelassen haben. Das heißt, es gibt eine zunehmende wirtschaftliche Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent in vielen Ländern, die zum Teil getrieben wird durch Ressourcen. Ja? Das heißt natürlich durch Export von natürlichen Ressourcen, aber auch getrieben wird durch den Faktor Diversifizierung der Wirtschaft. Mhm. Und da ist ein sehr hohes Potenzial, das in Deutschland noch nicht vollständig erkannt wird.
Sind wir da hinten dran? Sind andere Nationen da weiter?
Da sind andere Nationen weiter, natürlich. Sie haben gerade China angesprochen, ganz richtig. Und man kann jetzt über chinesische Investitionen denken, was man will. Und die sind natürlich auch getrieben von globalen und langfristigen Interessenpolitik. Und trotzdem hat es China über die letzten 10 oder 15 Jahre geschafft, eine ganz stabile Präsenz in vielen afrikanischen Ländern aufzubauen, indem dort in Infrastrukturprojekte investiert wird, indem dort Eisenbahnlinien aufgebaut werden, indem dort Universitäten aufgebaut werden, indem dort Straßen gebaut werden. Das heißt, China hat erkannt, dass es wichtig ist, in diesen Ländern zu investieren, um auch an dem Aufschwung dieser Länder teilzuhaben. Das ist mal das ganz objektiv betrachtet Positive, was China hier rechtzeitig erkannt hat und auch begonnen hat, erfolgreich umzusetzen. Wir seitens der deutschen Wirtschaft tun uns da noch etwas schwer. Es gibt etliche Firmen, die sind seit vielen Jahren in Afrika erfolgreich tätig, aber es gibt viele kleine und Mittelständler, die sehen, dass das ein potenzieller Markt ist, sich aber noch scheuen, hier sich überhaupt zu engagieren oder stärker zu engagieren.
Und dagegen machen Sie ja ganz konkret was mit Ihrem Afrika-Institut. Da haben wir schon in der letzten Sendung was drüber gehört. Und ein Teil davon ist ja dieser Afrika-Tag, den Sie jetzt haben für die Unternehmen. Erzählen Sie doch mal was über den. Der ist ja in Kürze, oder?
Genau. Wir haben in einer guten Woche am Dienstag, 28. Januar, haben wir den zweiten Afrika-Tag für Unternehmen. Wir haben das begonnen im Jahr 2019, haben den ersten Afrika-Tag für Unternehmen gemacht, weil wir uns gesagt haben, wir sind seit über 15 Jahren jetzt mit unterschiedlichen Projekten seitens der HNU in unterschiedlichen Regionen, meistens im Osten Afrikas, im Süden Afrikas, zum Teil aber auch im Westen Afrikas tätig. Und wir wollen diese Erfahrung auch mit Unternehmen teilen, die sich in Afrika engagieren wollen, beziehungsweise hier auch Kompetenz suchen. Und so haben wir vor einem Jahr einen ersten Afrika-Tag für Unternehmen veranstaltet. Der war sehr erfolgreich, hatten wir Vertreter von über 30 regionalen Unternehmen präsent. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dieses Jahr den Afrika-Tag für Unternehmen zu wiederholen. Nächste Woche ist der Themenfokus angepasste Produktkonzepte. Das heißt, frugale Innovation. Das ist so der wissenschaftliche Begriff dafür. Das heißt, mit Produktkonzepten, die wirklich in einem nicht immer ganz einfachen Markt wie afrikanischen Märkten ankommen, da muss ich häufig auf die technische Ausgereiftheit und den hohen Entwicklungsgrad, den wir hier mit Produktkonzepten in unserer westlichen Welt, in Deutschland gewohnt sind, da muss ich unter Umständen bestimmte Abstriche machen und muss mehr auf Robustheit legen, muss mehr auf einfache Wartbarkeit legen, muss auch mehr Wert drauf legen, wie können diese Produkte unter Umständen in den Ländern selbst hergestellt werden? Wie können dort lokale Produktionsketten aufgebaut werden, um Arbeitsplätze auch zu schaffen letztendlich? Das ist das Thema, was wir dann nächste Woche mit beleuchten.
Also ist es so eine Art Consulting für Unternehmen, die hier in der Region sitzen und sich noch nicht so ganz genau trauen, mit Afrika Handel zu betreiben oder da zu investieren oder auch schon das ein bisschen machen und sie vertiefen das Ganze noch, ne?
Wir vertiefen das Ganze noch auf jeden Fall. Das ist aber auch Consulting im Sinne, wir machen von der Hochschule aus jetzt kein Consulting im Sinne einer Beratungsleistung, wie es viele kommerzielle Beratungsleistungen gibt. Da gibt es kommerzielle Beratungsorganisationen, das ist ja auch nicht unser Auftrag, sondern wir wollen unsere regionale und nationale Kompetenz in Afrika in Form von Veranstaltungen, in Form von Vorträgen, aber auch in Form von Inhouse-Veranstaltungen bei Firmen, den Firmen entsprechend zur Verfügung stellen. Wir schaffen auch Verbindungen von Firmen zu möglichen Partnerorganisationen oder versuchen das herzustellen über unser Netzwerk in Afrika.
Okay, dann liegt da der Fokus ein bisschen so auf die Netzwerkarbeit, kann man sagen. Netzwerkarbeit. Aber Sie machen ja auch ganz konkret, Stichwort Entrepreneurship, haben wir ja auch letzte Sendung gehabt mit dem Herrn Petzmann, ganz konkret auch was mit Ihren Studenten, dass da wirklich auch Startups dann gegründet werden. Können Sie da mal ein paar Beispiele geben, so ganz konkret, was dann wo, in welcher Art dabei rauskommt, als Beispiel nur mal so, ne, was rauskommen kann?
Gerne. Wir haben ein Projekt in Kenia, was zurzeit läuft, was seit Anfang 2017 läuft. Das ist ein Projekt mit Unterstützung und Förderung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, DAAD. Das heißt letztendlich Mittel vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. In diesem Projekt geht es darum, dass wir die Start-up-Ausbildung von jungen Studierenden an einer kenianischen Uni, mit der wir dort partnern, das ist die Kenyatta University in Nairobi, dass wir diese Ausbildung helfen, mit mehr Praxisorientierung zu versehen. Wir als Hochschule für angewandte Wissenschaften haben einen hohen Grad an Praxisorientierung in unserer Ausbildung. Das heißt, wir versuchen hier diese Praxisorientierung und bestimmte inhaltliche Konzepte damit reinzubringen. Und dabei arbeiten wir jedes Jahr mit ausgewählten Studierenden der Kenyatta-Uni, die sich selbstständig machen wollen. Das heißt, die kommen von der Fakultät für Engineering zum Beispiel und haben die Idee zu sagen, ich möchte mich selbstständig machen mit dem Businessmodell einer solarbasierten Kühlraumtechnologie. Ja? Mhm. Ich habe gelernt in meinem Studium, wie das funktioniert. Und hier gibt es jede Menge Bedarf in unserem Land an Kühltechnologien, die mobil sind, die flexibel genug sind, die solarbasiert sind. Und wir helfen mit unseren Konzepten, dieses technologische Businessmodell so zu strukturieren. Da stecken Konzepte wie Lean Startup dahinter, da stecken Konzepte wie Design Thinking dahinter. Das heißt, wir arbeiten sehr praktisch orientiert mit diesen Entrepreneurship-Teams und setzen alles dran, dass die Business-Idee insoweit fokussiert wird und geschärft wird, dass die Chancen steigen, dass er damit auch Erfolg haben wird, der junge Entrepreneur in Kenia.
Gibt es da schon ganz konkrete, die Erfolg haben? Wo Sie sagen, hier ist ein Beispiel von einer Firma, was macht die? Gibt es schon Kühlungen? Oder?
Ja, genau, da gibt es eine ganze Menge. Sehr gute. Wir haben angefangen mit diesem Entrepreneurship Projekten 2013. Ein Kollege von mir in Äthiopien, im Süden von Äthiopien, haben wir sowas hochgezogen. Und das sind kleine Servicebetriebe entstanden, die basierend auf einem sogenannten Solar Wagon sich selbstständig gemacht haben und dann im ländlichen Bereich ihre Dienstleistungen angeboten haben. Das heißt, die haben dort, wo es de facto noch gar keine Elektrizität gibt, haben die mit ihrem kleinen mobilen Solarwagen, sind die dahin und haben sehr nachhaltig eigentlich ihr eigenes Service-Business aufgebaut.
Also das, was früher der Dieselgenerator geleistet hat.
Das, was früher der Dieselgenerator geleistet hat, das machen die im Prinzip, haben die angefangen mit ihren Solar-Wagons zu machen. Einer der Studierendengruppen dort hat sich dann am Ende dieses Projekts auch dafür entschieden, jetzt in die Fabrikation von diesen Solarwägen einzusteigen. Das heißt, der hat so ein B2B-Geschäft aufgebaut, kann man sagen. Ja, der hat erkannt, Mensch, hier gibt es eine ganze Menge von meinen Kollegen und Kommilitonen oder auch anderen, die gar nicht studiert haben, die sich aber vorstellen können, mit so einem Solarwagen ihr kleines Geschäft im ländlichen Bereich aufzubauen. Ich baue diese Solarwagen und verkaufe sie dann, ja, oder vermiete sie. Dann gibt es eine ganze Menge Technologien, die rund um Müllvermeidung, Müllverwertung basieren. Mhm. Ja, ich denke jetzt an eine Idee, die wir vor 2 Jahren oder 3 Jahren im Projekt in Kenia hatten. Ein junges Startup-Team von 2 Ingenieuren, die gesagt haben, die haben eine Idee genommen, die nicht neu ist auf dem Weltmarkt, aber haben gesagt, wir wollen die hier in Kenia anwenden und nehmen, haben im Prinzip ein Verfahren aufgesetzt und auch zum Laufen gebracht und sind jetzt selbstständig damit, Baumaterialien aus einer Mischung von Plastikabfällen und Sand zu produzieren. Ja? Sehr haltbare Baumaterialien, leichte Baumaterialien und gleichzeitig aber auch dazu beitragen, dass in dem hohen Maß an Plastikmüll, der häufig in den Entwicklungsländern anfällt und in vielen Ländern anfällt, auch in Kenia, da für eine spürbare Reduktion zu sorgen. Dann haben wir vom letzten Jahr haben wir eine Startup-Idee, der beschäftigt sich mit der Zusammenbringung. Der hat ist im Prinzip eine IT-basierte Idee. Wie können Farmer, die im ländlichen Bereich arbeiten, wie können die ihren Verdienst steigern? Das heißt, der hat eine Plattform geschaffen, die extrem gut angenommen wird, indem sich diese Farmer direkt vernetzen mit ihren potenziellen Kunden. Und hat dafür für größeres Maß an Direktvermarktung, für ein größeres Einkommen auf der Pharma-Seite gesorgt und hat diese Plattform eigentlich jetzt mit etlichen Service-Komponenten auch noch versehen. Und diese Plattform, die läuft eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Das heißt, hat auch da dazu beigetragen, dass das Einkommen im ländlichen Bereich durchaus steigt.
Jetzt haben Sie ja auch Startups hier in Neu um diese beraten. Und wenn Sie jetzt mal vergleichen hier bei uns und Afrika Startup, kann man da sagen, was ist denn so der größte Unterschied zwischen Afrika und hier bei uns in der Region? Was muss man da anders denken? Oder sagen Sie, im Prinzip ist es von der Vorgehensweise im Prinzip relativ ähnlich? Oder gibt es da schon Unterschiede noch?
Von der Vorgehensweise würde ich sagen, ist es sehr ähnlich. Und das ist genau das, was ich ganz gerne meinen Studenten oder unseren Studierenden an der HNU auch ermögliche, zu sehen, dass von der Idee her, von der Ausbildung her, von der Denkweise her und von der Qualität der technologischen Ideen eigentlich kein Unterschied besteht zwischen Innovationsideen, die hier geboren werden und Innovationsideen, die in einem afrikanischen Land wie Kenia oder in Südafrika oder Äthiopien geboren werden. Der große Unterschied, der besteht, ist in der Verfügbarkeit der Mittel, in den Ressourcen, die dafür zur Verfügung stehen. Wir haben hier sehr luxuriöse, möchte ich es beinahe nennen, Förderprogramme für junge Startups. Wir entwickeln hier sehr viele Mechanismen, auch an der Hochschule Neu-Ulm. Gerade heute Nachmittag habe ich noch mal eine Pressekonferenz, wo wir ein Startup-Projekt gewonnen haben, ja, was wir heute Nachmittag der Presse vorstellen. Gemeinsam mit der Uni Ulm und der THU und der Hochschule Biberach, wo wir hier was in der Region tun wollen für die Förderung von innovativen jungen Leuten und jungen Teams und jungen Ideen, die entstehen. Ja? Das heißt, wir sind hier, man könnte so sagen, we are blessed mit guten Förderprogrammen. Ja? Jungen Startups stehen ja hier auch Förderprogramme und Mittel zur Verfügung. Die findet man in Afrika häufig seltener. Das heißt, junge Startups in Afrika, in afrikanischen Ländern müssen viel kreativer sein, viel mobiler sein, zu sagen, wie kann ich mit meinen begrenzten Mitteln, die ich habe, trotzdem mein Geschäft aufsetzen? Wie kann ich trotzdem zu einem Prototypen kommen? Wie kann ich trotzdem vielleicht sogar zum Erfolg kommen? Mhm. Da gibt es natürlich auch internationale Preisgelder, es gibt internationale Wettbewerbe, die in Afrika abgehalten werden, sehr häufig. Und manche von den Startups, die wir in unserem Programm auch schon hatten, haben solche Preisgelder dann auch schon gewonnen. Da geht es dann manchmal um 10.000 Dollar, manchmal um 5.000, manchmal aber auch um 50.000 Dollar oder 100.000 Dollar, je nachdem, wo die Preisgelder herkommen. Und dann kann ich als junger Unternehmer in einem solchen Land, habe ich natürlich dann die Möglichkeit, besser in das Geschäft zu kommen.
Das heißt, Ihre Arbeit unterscheidet sich nicht so sehr vom Prinzipiellen her, sondern nur eben, dass wir, wie Sie gesagt haben, dass wir hier natürlich eine Ausstattung und Fördergelder in anderen Weise vorhanden sind. Aber spürt man dann da in Afrika schon so eine Aufbruchstimmung? Weil man kann es ja so ein bisschen vergleichen mit bei uns nach dem Krieg, war es ja, also mal andere Situation, aber war ja auch nicht, da war eher Mangel und auch Kreativität gefragt. Kann man das so vergleichen, dass da jetzt in Afrika ein neuer Drive Einzug herrscht, dass man jetzt sagt, ein neuer Spirit und da passiert auch was?
Extrem, extrem. Also es gibt eine sehr vitale Szene in verschiedenen afrikanischen Ländern. Da kann man nach Äthiopien gehen, da kann man nach Kenia gehen, da kann man nach Ghana gehen. Da passiert extrem viel, in denen eine extrem vitale Gründungskultur und auch sehr viel Infrastruktur schon entstanden ist zur Förderung von Gründungen. Das heißt, da gibt es Makerspaces, auch sowas, wie wir hier kennen, ja, zum Teil auch sehr gut ausgestattete Makerspaces. Da finden regelmäßig auch Veranstaltungen statt zur Prämierung von Ideen. Das heißt, man hat in etlichen Ländern hat man durchaus erkannt, wie wichtig es ist, dieses Thema Entrepreneurship, dieses Thema Innovationen zu generieren, dieses Thema junge Unternehmen zu gründen, wie wichtig das eigentlich für die wirtschaftliche Entwicklung der Länder ist.
Machen wir mal einen kleinen Ausblick, wenn das geht, theoretischer Natur. Wird dann Afrika irgendwann mal auf unserem Level ankommen oder ist es etwas schwierig zu prognostizieren?
Das ist nicht einfach zu prognostizieren. Das ist immer das Schwierige mit der Zukunftsvorhersage. Ne? Keiner war da. Aber ich würde sagen, Afrika hat ein Riesenpotenzial. Afrika wächst sehr stark, was einerseits Chance, andererseits aber auch Risiko ist. Das heißt, wir haben nicht nur wirtschaftliches Wachstum in Afrika sehr stark, sondern was wir auch haben, ist natürlich ein sehr rasantes Bevölkerungswachstum in Afrika. Das heißt, das ist einerseits Chance. Wir haben es schaut jetzt schon so aus, dass 50% der Bevölkerung in Afrika 25 Jahre oder jünger ist. Das nennt man die demografische Dividende. Ja? Und auf die können viele afrikanische Länder bauen. Das gelingt aber natürlich nur, wenn auch genügend produktive Jobs geschaffen werden. Und daran hängt natürlich, produktive Jobs können nur geschaffen werden, wenn langfristig erfolgreiche Unternehmen geschaffen werden, die auch in den unterschiedlichen Wirtschaftsräumen und nationalen Ökonomien die dort dann auch vor Ort produzieren und Arbeitsplätze generieren und Wertschöpfung schaffen. Also wegkommen von dem, was Gott sei Dank in vielen afrikanischen Ländern überwunden wird oder zumindest ist man dabei, es zu überwinden, wegzukommen von dem reinen, von der reinen Ökonomie des Exports von Ressourcen. Was heutzutage leider immer noch in vielen afrikanischen Ländern.
Also der klassische Postkolonialismus, kann man das sagen.
Genau, ne? Der Postkolonialismus, dass man irgendwelche Rohstoffe ausbeutet. Und deswegen engagieren sich natürlich letztendlich auch viele Länder, ne, um auch mit an diese Rohstoffe zu kommen. Ja. Aber die deutsche, zumindest die deutsche Entwicklungspolitik versucht hier deutlich langfristiger zu denken und zu sagen, wir wollen hier auch mithelfen, lokale Produktionsketten, produktive Jobs und eine stabile Diversifizierung der Wirtschaft aufzubauen.
Aber wird es dann für uns nicht ein bisschen unangenehm? Wir haben doch recht gut profitiert davon, dass wir billig die ganzen Sachen herholen nach Europa.
Natürlich haben wir davon profitiert, das ist richtig. Aber es ist ja Gott sei Dank nicht umsonst schon länger, es ist seit längerem die Diskussion auch bei uns, wie können wir nachhaltiger wirtschaften? Das wird natürlich stark getrieben im Moment durch die ganze Klimadiskussion. Aber zu nachhaltigem Wirtschaften gehört ja auch, nachhaltige Lieferketten aufzubauen und Nachhaltigkeit wirklich aufzubauen über die gesamte Wertschöpfung. Und da muss ich was tun, indem ich auch in afrikanischen Ländern investiere. Dort wird ein großer Teil der Wertschöpfung der Zukunft eigentlich herkommen. Und da muss ich mich drauf einstellen, als deutscher Unternehmensvertreter oder als deutscher Unternehmer, dass ich sage, wie kann ich da langfristig auch vor Ort nicht nur tätig sein, indem ich meine Produkte vertreibe oder irgendwas einkaufe, sondern wie kann ich dort vor Ort sein, so wie es vor 20 Jahren, vor 25 Jahren mit China begonnen hat, wie kann ich dort eigentlich meine Produktion auch mit aufbauen? Für Produkte vielleicht, die es bei uns in Europa, bei uns in Deutschland so in dieser Form gar nicht gibt, aber die gebraucht werden und ihre Nachfrage haben im afrikanischen Markt.
Das heißt, mit Hilfe des Afrikatages ermöglichen Sie das eine oder andere Unternehmen sozusagen als Erster vor Ort zu sein. Und da hat man natürlich immer den Vorteil, wenn man als Erster seinen Fuß drin hat, wenn es dann funktionieren sollte, ne?
Ja, wir leisten da einen kleinen Beitrag dazu.
Logisch. Netzwerk. Ja. Sehr schön. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause hier bei eine Stunde mit dem Herrn Professor Dr. Thomas Bayer. Ganz kurze musikalische Unterbrechung. In wenigen Augenblicken geht es weiter. Bitte dranbleiben. Free. So, zurück bei Radio Free FM auf der 102,6. Eine Stunde mit dem Professor Dr. Thomas Bayer von der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Hochschule in Neu-Ulm. Jetzt haben wir sehr viel über Afrika geredet. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Sprung zurück in die Region, weil Sie, Stichwort Entrepreneurship, ja auch sehr viele Start-ups hier in Neu-Ulm begleiten. Nicht, dass man denkt, Sie engagieren sich ausschließlich in Afrika, sondern Sie machen ja auch hier ganz konkret mit Ihren Studenten, ja, dass Sie ihnen Start-up-Hilfe geben. Gilt es nur für Ihre Studenten innerhalb des Studiengangs oder kann auch ein Nichtstudent zu Ihnen kommen und das in Anspruch nehmen?
Im Augenblick konzentrieren wir uns stark auf unsere Studierenden, aber die sind in der Regel nicht losgelöst, sondern sehr viele Studierende, die in unseren Innovationsangeboten und in unseren Angeboten für die Generierung von möglichen Start-up-Ideen sich engagieren, die tun das heute schon in Zusammenarbeit mit bestehenden Unternehmen. Das heißt, wir vernetzen uns, wir sind als Hochschule für angewandte Wissenschaften extrem gut vernetzt mit der regionalen Wirtschaft und viele der Problemfelder, der Fragestellungen, die mögliche Nachfrage vielleicht nach sich ziehen, kommt häufig auch von den Unternehmen, mit denen wir kooperieren. Das heißt, was wir dann tun, ist entsprechende Innovationsformate mit unseren Studenten aufzusetzen, in denen wir dann diesen Innovationsideen nachspüren, in denen wir die dann entwickeln, in denen wir dazu Lösungsoptionen entwickeln. Und da kommt manchmal die ein oder andere Startup-Idee auch heraus, die sich dann entweder mit Investitionen eines Unternehmens bewerkstelligen lässt, ja, sodass das Unternehmen, das daran interessiert ist, in das Startup investiert oder das Startup selbst findet Förderprogramme und da gibt es vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gibt es ja das Exist-Förderprogramm. Das heißt, da kann ich mir als junger, talentierter Unternehmer, der eine Startup-Idee hat, noch bevor ich mich rechtlich selbstständig mache, kann ich mir da eine erste Förderung holen. Um die kann ich mich bewerben. Auch die vermitteln wir als Hochschule und kann meine Idee verfeinern, kann meine rechtliche Selbstständigkeit vorbereiten und solche Dinge, solche Leistungen bieten wir an der Hochschule Neu-Ulm auch an.
Da liegt also dann der Fokus, ähnlich jetzt wie bei der Sache mit dem Afrikatag, auf der Netzwerk. Also Sie stellen ein großes Netzwerk zur Verfügung und bringen Leute zusammen und geben Tipps und Anregungen. Kann man das so ein bisschen knapp verkürzt zusammenfassen?
Kann man knapp verkürzt zusammenfassen. Startup-Förderung hat sehr viel damit, nicht ausschließlich, aber Startup-Förderung hat sehr viel damit zu tun, als Organisation, die das betreibt, als Hochschule, die das betreibt, den Zugang zu den richtigen Netzwerkressourcen für die eigenen Studierenden oder für die eigenen Kunden, sagen wir es mal ganz allgemein, zur Verfügung zu stellen. Und Ihre Frage war ja ganz eingangs zu sagen, können es auch Externe annehmen. Wir wollen dahin kommen. Im Augenblick machen wir es noch nicht, aber unser langfristiger Plan ist, dass wir die Angebote, die wir schon aufgebaut haben und in Zukunft jetzt mit der Förderung des neuen Projekts auch aufbauen wollen, dass wir die eben nicht nur für HNU-Studierende anbieten und eben Studierende anderer Partnerhochschulen, sondern dass wir das auch öffnen, um talentierte Individuen, die vielleicht gar nie bei uns studiert haben, den Zugang zu dieser Unterstützung zu gewährleisten.
Dann treiben Sie also die Region hier, Ulm-Neu-Ulm, voran mit diesen Startups, mit diesen Netzwerkideen, genauso wie Sie das in Afrika auch machen, vom Prinzip, wie Sie gesagt haben, ja, ähnliche Vorgehensweise. Jetzt gehen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema. Sie haben es ja eingangs in Ihrer Vita erzählt, dass Sie ja Informatiker auch sind und es gibt noch einen ganz, ganz großen Themenkomplex, den wir jetzt in der zweiten Runde besprechen wollen. Das ist das Thema Big Data. Was sagen Sie zu Big Data und wie ist Ihr Beitrag zu der ganzen Thematik, die ja sehr umfangreich ist?
Big Data ist heutzutage das Herzstück das Herzstück dessen, was wir bezeichnen als Digitalisierung. Das Stichwort Digitalisierung der Wirtschaft, Digitalisierung unseres Lebens und zu einem sehr großen Maß basiert alles, was dabei passiert, auf der Analyse von den zunehmenden Datenmengen, die wir produzieren, die auch in Unternehmen produziert werden. Und Big Data leistet dazu einen entsprechend starken Beitrag. Wobei Big Data nicht mein spezifisches Fachgebiet ist, aber ich glaube, dass ich noch genügend davon verstehe.
Was machen Sie konkret an der Hochschule Neu-Ulm? Wo setzen Sie das ein? Wo helfen Sie da den Leuten? Wo sind Ihre Studenten involviert?
Big Data ist bei uns ein Teil eines Forschungsschwerpunktes an der Hochschule Neu-Ulm. Das heißt, Kollegen von mir arbeiten sehr stark an dem Thema Algorithmenentwicklung, Use-Case-Entwicklung zum Thema Big Data und Systementwicklung zum Thema Big Data. Eins der Projekte hat auch jetzt stattgefunden in den letzten 4 Jahren in Afrika. Das heißt, ein Kollegenteam von mir hat zusammen mit einer Partneruniversität in Südafrika, mit der University of Western Cape, haben die dort einen Studiengang aufgebaut zum Thema Big Data in Logistik, also in logistischen Anwendungen. Gerade deswegen, weil die University of Western Cape auch einen Logistik-Schwerpunkt hat. Und die haben dort ein entsprechendes Masterprogramm aufgebaut, das jetzt Experten ausbildet zum Thema, wie können Logistikanbieter und wie können Logistikprozesse mit einem Fokus auf Big Data Analyse geplant und aufgebaut werden.
Und was ist da so die Innovation oder das Neue, was es da jetzt Neues oder anderes gibt als bereits vorhanden? Ist es eine konkret neue Idee oder greift es einfach alte Sachen auf und optimiert die?
Es geht im Wesentlichen geht's darum, zu ermöglichen, aus unterschiedlichen Datenquellen und aus großen Datenmengen entsprechende Muster zu generieren, die helfen, bestimmte praxisgetriebene Fragestellungen zu beantworten. Fragestellungen in der Logistik, das kann mit Pfadsystemen zu tun haben, das kann mit Preissystemen zu tun haben. Das kann unterschiedliche Zielrichtungen verfolgen.
Und würden Sie das als Chance oder als großes Problem aktuell sehen, Big Data, oder ist es beides?
Es gibt natürlich die Diskussion, wenn Sie darauf anspielen, dass wir natürlich zunehmend transparent werden mit den Datenmengen, die wir als Endnutzer an unterschiedlichen Stellen zur Verfügung stellen. Und an dieser Argumentation, an dieser Diskussion ist natürlich was dran. Das heißt, der Gesetzgeber und Regulierungsbehörden müssen notwendigerweise immer dafür sorgen, dass die Datenmengen, die generiert werden, von den unterschiedlichen Herstellern und von den unterschiedlichen Konsumentengruppen, die es gibt, dass der Zugriff und die Nutzung dieser Datenmengen sauber geregelt wird im Sinne von Datenschutz, im Sinne von Risiken erkennen an dieser Stelle. Und da gibt es jede Menge Potenzial, das entsprechend auch zu missbrauchen. Wir hören ja auch immer wieder von solchen Skandalen. Aber grundsätzlich erlauben Big Data Mechanismen und Big Data Algorithmen und Big Data Lösungen ja auch, aus extrem komplexen Daten wichtige Muster zu erkennen, um aktuelle Probleme zu lösen. Also beispielsweise ja auch im Bereich Geowissenschaften, ja, käme man ohne solche Algorithmen ja gar nicht dahin, dass man bestimmte Muster aus Geodaten herausliest, um zu sagen, wie kann man verlässliche Prognosen für Entwicklungen in die eine oder andere Richtung machen. Das heißt, wie mit jeder Technologie ist es auch bei Big Data, das hat zwei Seiten. Ich kann sie zum Nutzen und für sinnvolle Ziele gebrauchen. Ich kann sie aber natürlich auch in einem falschen Kontext einsetzen.
Es sagt man ja hier immer, in Deutschland ist die Regulierungswut, ist sie, der Datenschutz auch ganz groß geschrieben. Läuft es jetzt mal in anderen Ländern? Sie hatten ja gesagt, Sie machen da auch was in Südafrika. Läuft es da problemfreier? Und da freut man sich dann als Wissenschaftler und Praktiker, dass es einfacher geht und nicht so schwierig ist in Deutschland? Oder sind es Mythen?
Da ist was dran. Da ist sicher was dran. Also wenn Sie sehen, wie viel erfolgreich nicht nur aus unseren Projekten jetzt zum Thema Startup, sondern grundsätzlich, es gibt jede Menge Plattformen, die über erfolgreiche Startups oder Innovationsideen aus Afrika auch berichten, aus ganz unterschiedlichen Ländern, dann sind da ganz häufig IT-basierte Ideen dabei, die einfach dort funktionieren können, sage ich mal so salopp, weil dort wahrscheinlich sehr viel weniger rigide Datenschutzrichtlinien vorliegen. Ganz klar. Ja, das heißt, wenn es um Austausch von Gesundheitsdaten geht, ich denke jetzt an eine Lösung, über die ich kürzlich gelesen habe, da ging es um die Digitalisierung von Impfpässen und die Zurverfügungstellung von Daten, gerade für Patienten, Mütter und ihre Kinder im ländlichen Bereich. Ja, dann wissen Ärzte natürlich viel schneller, und können viel schneller das Richtige tun, um zur Not zu helfen, weil sie auf diese Daten zugreifen können. Aber das wäre wahrscheinlich in diesem Sinne, wie diese Lösung dort implementiert worden ist, bei uns wesentlich schwieriger zu implementieren, weil wir einfach viel rigidere Datenschutzrichtlinien haben, wie man mit Gesundheitsdaten entsprechend umgeht und was davon auf jeden Fall geschützt werden muss.
Aber wir treiben doch es trotzdem voran. Also man kommt ja im Prinzip ohne die Digitalisierung überhaupt nicht aus. Ulm statt Ulm wird es auch digitale Stadt. Das wird ja im täglichen Leben ständig vorangetrieben. Kann man sich dem noch entziehen? Gibt es noch die analogen Nomaden oder werden es dann irgendwelche aussterbenden Sonderlinge werden?
Gute Frage. Kann man sich dem entziehen? Ich glaube, man kann sich dem durch bewusste Entscheidungen natürlich entziehen. Ich kann die Sache immer ausmachen. Ich kann meinen Bildschirm ausmachen, ich kann mein Handy ausmachen. Ich muss nicht alle Daten zur Verfügung stellen, die mir die Tools erlauben, zur Verfügung zu stellen. Es ist eine eigene individuelle Entscheidung. Ich glaube nur, dass es eine zunehmende Zahl von Menschen gibt, die sich darüber kaum noch bewusst Gedanken machen. Sondern einfach die Tools nutzen, die Daten nutzen, ohne nachzufragen, Daten zur Verfügung zu stellen. Und das kann natürlich dann kritisch werden. Aber natürlich kann ich eine eigene Entscheidung fällen und kann mich daraus zeitweise ausklinken, ob ich das in unserer Gesellschaft in Zukunft permanent kann und komplett ohne Digitalisierung, es wird sicher nicht einfacher.
Weil wenn man hinschaut, der Mülleimer zeigt einem an, wann er voll ist. In der Stadt wird es jetzt experimentiert. Man hat den Zugriff auf viele Sachen nur noch online. Ja, bezahlen wird auch für die Banken in diese Richtung gehen. Also ist es denn das eines der ganz, ganz großen Themen und Herausforderungen für die Zukunft?
Es ist eine der ganz, ganz großen Themen, eine der ganz, ganz großen Chancen, vor allen Dingen auch der Zukunft. Weil wenn wir hier die Dinge richtig anpacken, dann haben wir die Möglichkeit, hier ganz viel neue Entwicklungen mit anzustoßen. Dann haben wir die Möglichkeit, auch ganz viel interdisziplinäre, fachübergreifende Lösungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist ja der Benefit der fortschreitenden Digitalisierung, dass wir leichter Erkenntnisse, Daten, Fakten aus unterschiedlichen Themenbereichen kombinieren können und mit dieser Kombination dann neue Antworten auf vielleicht drängende Fragen finden können.
Die Skeptiker könnten jetzt einwenden, sehr anfällig für Manipulation. Ausgeschlossen ist es nicht, oder?
Ausgeschlossen ist es überhaupt nicht, ganz klar. Anfällig für Manipulation sind alle Systeme, die wir haben. Das sicherste System ist einfach alle Kabel durchzuschneiden und gar nicht mehr online präsent zu sein. Aber das kann ja keine Lösung sein, sondern es gibt ja Verfahren, um Datenfluss, Algorithmen, um Vernetzung von Daten auch entsprechend sicherzustellen. Und die muss ich dann halt einfach konsequent einsetzen. Und zur Not muss ich da, und Sie haben es vorhin angesprochen, muss ich dann auch wieder mit entsprechenden Regulierungen arbeiten seitens des Gesetzgebers, um zu sagen, um das abzusichern, um hier Missbrauch zu vermeiden, brauche ich bestimmte Regeln.
Und Sie an der Hochschule Neu-Ulm arbeiten ja ganz konkret an der Logistik. Das heißt, man muss mal ganz klar sagen, für die Logistik ist es ja schon ein Segen, was da jetzt mittlerweile möglich ist mit der Digitalisierung.
Genau. Ja, also auf diese Weise hat sich ja ganz stark auch Logistikprozesse entwickelt, haben sich ja Prozesse entwickelt, die im Bereich Lieferkettenoptimierung, im Bereich Ressourcenmanagement in Lieferketten, ja, zur Optimierung des Ressourceneinsatzes. Damit kann ich ja ganz viel steuern.
Machen Sie da auch konkrete Beispiele in Ihrer Hochschule für solche Optimierungsprozesse?
Wir haben einen eigenen Fachbereich zum Thema Logistik. An unterschiedlichen Fakultäten ist das Thema angesiedelt. Logistik ist einer der Forschungsschwerpunkte bei uns an der Hochschule. Und da haben wir ganz unterschiedliche Kompetenzen, die sich mit dem Bereich Optimierung von Ressourcen beschäftigen, die sich mit dem Bereich Optimierung von Lieferketten beschäftigen, die sich mit dem Bereich Einsatz von Ressourcen und Optimierung von Ressourcen in Lieferketten entsprechend beschäftigen. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze.
Und dann auch immer wieder diesen direkten Austausch mit den Unternehmen, dass es direkt angewandt werden kann. Das ist so ein bisschen der Unterschied zur Universität, die vielleicht auch viel Grundlagenforschung. Sowas machen Sie im Prinzip gar nicht. Sie gehen immer direkt in die direkte Anwendung. Sie brauchen also immer ein konkretes Beispiel.
Wir sind stark anwendungsgetrieben in unserer Forschung. Als Hochschule für angewandte Wissenschaften ist das ja genau auch eine unserer Stärken, dass wir Forschungsprojekte zu einem ganz überwiegenden Teil in Kooperation oder zumindest unter Beteiligung von Unternehmen auch entsprechend aufsetzen, durchführen und entsprechende Zielsetzungen daraus entwickeln.
Jetzt kommen wir mal zum Schluss noch mal so ein bisschen Blick in die Zukunft, auch wenn der immer schwierig ist. Was würden Sie sagen bei Ihnen an der Fakultät, oder vielleicht haben Sie ja schon was in petto, in der Grundidee, was sind so die nächsten Ideen, die kommen werden, die nächsten Richtungen, in die es geht, die nächsten großen Themen, die sich abzeichnen?
Die nächsten großen Themen, die sich abzeichnen im Bereich Wirtschaftswissenschaften, ist natürlich ein Thema, wie kann ich nachhaltiges Management wirklich in Unternehmen verankern? Auch das ist was seit einigen Jahren zunehmend an Energie gewinnt, an Zulauf gewinnt. Nachhaltiges Management war früher für sehr viele Firmen so ein Thema von der Corporate Social Responsibility, und da hat man sich dann Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben vielleicht und hat das betrieben, was manche Kritiker durchaus Greenwashing zum Beispiel bezeichnen von eigenen Ideen oder Prozessen. Da sehen wir durchaus einen Wandel an der Hochschule und sehen einen ganz deutlichen Fokus bei ganz vielen Unternehmen, die sagen, wie können wir wirklich nachhaltiger werden? Wie können wir unsere Prozessketten nachhaltiger gestalten? Wie können wir unseren Umgang mit Ressourcen nachhaltiger gestalten? Wie können wir unseren Umgang mit internationalen Partnern oder internationaler Präsenz nachhaltiger gestalten? Das heißt, dieses Thema Nachhaltigkeit, getrieben von der aktuellen Klimadiskussion, ist deutlich zu beobachten, dass das die Unternehmer und Unternehmensverbände bewegt. Und natürlich gleichzeitig, wie kann man trotzdem sicherstellen, dass man den wirtschaftlichen Wohlstand oder die wirtschaftliche Sicherheit der Unternehmen auch gewährleistet? Und wie kann ich das in Einklang bringen? Und das, glaube ich, wird ein großes Thema, das noch einerseits eine ganze Menge Forschungspotenzial birgt oder eine ganze Menge Möglichkeiten für anwendungsorientierte Forschungsprojekte, aber auch eine ganze Menge Möglichkeiten für ganz konkrete Ansätze. Wie können hier unterschiedliche Spieler, und da spielen die Hochschulen auch eine Rolle, wie kann man da zusammenarbeiten, wie kann man da Lösungen entwickeln?
Als Wirtschaftswissenschaftler freut man sich ja, wenn neue Themen kommen, weil es ja immer neue Felder, neue Optionen gibt. Es gibt ja neue Tätigkeitsfelder für die Firmen. Ist ja eigentlich eine tolle Sache, oder?
Natürlich, natürlich. Wenn hier neue Felder auftauchen und ein Kollege von mir ist gerade dabei, einen neuen Schwerpunkt in unserem Masterprogramm, Master of Advanced Management, zum Thema nachhaltige Unternehmensentwicklung und Entrepreneurship aufzusetzen. Mhm. Das heißt, wir wollen auch unsere Studierenden da möglichst frühzeitig an diese Themen sehr praxisorientiert ranführen und möglichst mit diesem Input oder mit diesen Methoden versehen dann in ihr Berufsleben entlassen.
Dann kommen ja die aktuellen Themen relativ schnell bei der Hochschule Neu-Ulm an und werden auch relativ schnell umgesetzt, weil man ja immer so ein bisschen vielleicht sagt, okay, bis das dann da oben ist und bis sie das umgesetzt haben, dauert es. Aber wenn Sie sich jetzt schon mit diesen Themen beschäftigen, die ja erst seit wenigen Jahren so virulent sind, dann geht es ja relativ flott, dass Sie reagieren können, indem Sie sagen, Sie machen hier einen neuen Studiengang oder ändern das ein bisschen ab.
Ja, also ich glaube schon, dass da die Hochschule Neu-Ulm recht agil ist. Ich glaube, dass da andere Hochschulen auch sehr, sehr agil unterwegs sind. So erlebe ich das zumindest von den Hochschulen, mit denen wir hier in der Region auch Partnerschaften haben. Sie müssen sehen, dass wir als Hochschulen natürlich auch im Wettbewerb um clevere Köpfe stehen. Und ich kann natürlich clevere Köpfe oder Studierende, die sich für unsere Hochschule interessieren, die kann ich natürlich sicher eher gewinnen, indem ich auf neue, moderne Themen und mögliche Lösungsansätze setze und moderne Studienkonzepte setze, als mit sagen wir, über 10 Jahre oder 20 Jahre oder noch länger gleichgebliebene Studienverläufe.
Also gilt für Sie das Gleiche wie für die Start-up-Unternehmen in Afrika. Sie müssen innovativ und kreativ sein und den Studenten was bieten, dann werden sie eine erfolgreiche Hochschule werden. Und dann profitiert auch die Region davon.
Allerdings. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Erfolgsmerkmal.
Ja. Also, dann freuen wir uns, dass wir den Herrn Professor Dr. Thomas Bayer bei uns gehabt haben in der vergangenen Stunde. Jetzt ist in wenigen Minuten die Sendung schon zu Ende. Eine Stunde mit gibt es zum Nachhören im Podcast auf der Homepage von Radio Free FM unter www.freefm.de. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Bayer, für den Besuch und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre weiteren Tätigkeiten. Wir freuen uns, dass Sie die afrikanische Region und die Gegend hier wirtschaftlich vorantreiben und freuen uns auf viele neue Start-up-Unternehmen in der Region. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind. Wiederschauen.
Sehr gerne. Danke.